9 Minuten ob 8.
Den Invité von der Redaktion.
Das ist heute morgen beim Karin Lämmer, der Professor Werner Zollitsch.
Professor Werner Zollitsch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind der Leiter des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur Wien und Uniprofessor für Nachhaltigkeit tierischer Produktionssysteme. Sie kommen aus Österreich, sind hier für eine Konferenz und einen Workshop und wir führen das Interview auf Deutsch. Sie sind der Experte, wenn es um Nutztiere geht und Nachhaltigkeit. Darf man Fleisch essen, wenn einem Tierwohl und Nachhaltigkeit wichtig sind?
Also meine persönliche Position ist, ja, darf man schon. Es ist allerdings die Frage, also man muss sich eine Frage dabei stellen oder mehrere Fragen und die lauten dann in etwa so, das heißt, aus welchem, wir nennen es Produktionssystem, also aus welchem Produktionssystem kommt das Tier? Also man könnte jetzt einfach sagen, ist es etwas, wo jetzt aus nachhaltiger Sicht, wo wir vor allem die Tiere auf der Basis der natürlichen Ressourcen, also hier in Luxemburg wird es zum Beispiel ganz viel Grasland, erzeugt wurde, ob das damit gewachsen ist, ob das damit daraus Milch gegeben hat, oder sind da viele Futtermittel etwa im Spiel gewesen, die dann von sehr weit herkommen. Dieses Thema Soja zum Beispiel aus Südamerika ist dann so ganz etwas Klassisches. Und im Nachhaltigkeitskontext, und Sie haben das ja angesprochen, ist auch die Frage zu stellen, wie ist es dem Tier gegangen, wie waren die Haltungsbedingungen, konnte das sozusagen seine Bedürfnisse einigermaßen gut auch ausleben. Wie wurde es am Ende des Tages dann vielleicht auch geschlachtet, war das also in Ordnung? Und das wären so diese Fragen, die man sich stellen muss oder sollte als Konsumentin, als Konsument, wenn einem Nachhaltigkeit und Tierwohl wichtig sind.
Und wie ist es mit dem Konsum von Eiern und Milchprodukten? Kann man da guten Gewissens zugreifen?
Auch da hängt es davon ab, woraus das kommt. Also bei den Eiern ist es so, dass zumindest die Haltungsbedingungen in der EU ja nach dem Käfigverbot dann, also schon seit langer Zeit eigentlich deutlich verbessert sein sollten. Auch da gibt es allerdings natürlich bessere und schlechtere Bedingungen. Ich denke, bei den Eiern kann man sich mal von der Haltungsseite her relativ sicher sein. Bei den Eiern haben wir allerdings die Herausforderung, dass die Legehennen, die Eier erzeugen, sehr viel Protein brauchen, sehr viel Eiweiß brauchen und da eben gerade wiederum diese Sojaherkünfte aus Südamerika eine relativ große Rolle in Europa spielen und da kann das nachhaltigkeitsmäßig schon sehr kritisch sein. Bei der Milchkuh ist es sozusagen mal im Durchschnitt günstiger, vor allem wenn man in einem Land wie Luxemburg sitzt, wo sehr viel Grünland im Spiel ist. Wobei aber auch hier die Frage ist, welche Betriebsmittel wurden hier noch aufgewendet, zusätzlich zu dem Grünland, das wir hier haben?
Ja, Sie haben die Fragen aufgezählt, die man sich als aufmerksamer Konsument oder Konsumentin stellen sollte. Wie sieht denn nachhaltige Landwirtschaft aus? Ist das immer Bio?
Also, wenn die Landwirtschaft Bio ist, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das sehr nachhaltig läuft, weil einfach Bio relativ eng reglementiert ist. Das ist sozusagen ein Erzeugungssystem, das ja also einer EU-Verordnung unterliegt und sehr gut definiert ist. Und da stehen Nachhaltigkeitskriterien relativ weit oben. Ich glaube aber, dass auch konventionelle Landwirtschaft durchaus nachhaltig sein kann, vielleicht nicht unbedingt das Bioniveau erreichen wird, aber sozusagen schon auch sehr gut laufen kann im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Es hängt, wie gesagt, da hängt es dann ganz stark davon ab, was ist die Intensität, sozusagen wie viel wird gedüngt, wie viel Betriebsmittel, das heißt also Düngemittel, Futtermittel, kommen eben von außen in den Betrieb hinein und damit dann auch, wie ist denn so die Nährstoffbilanz eines Betriebes? Also kommt da ähnlich viel, jetzt Stickstoff, Phosphor zum Beispiel, hinein, als dann den Betrieb wieder verlässt und so, dass wir relativ ausgeglichen sind? Oder haben wir da nicht vielleicht ein Problem, das wir erzeugen mit Wasserqualität etc., weil wir einfach einen starken Nährstoffüberschuss am Standort haben?
Aber wie soll der Konsument, die Konsumentin wissen, was sie machen soll mit den ganzen Informationen? Ist man ja da total überfordert.
Genau. Das ist auch so, da muss man überfordert sein. Da sind auch unsere Studentinnen häufig überfordert damit schon. Das heißt, man kann sich auf der einen Seite, Bio hat hier auch den Vorteil, dass wir ein Label haben, das eben auch sehr streng kontrolliert wird. Da kann man sich also relativ sicher sein. Und ich kenne jetzt Luxemburg zu wenig. Es gibt auf vielen europäischen Märkten gibt es auch andere Labels noch, die auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben und wo das auch kontrolliert wird und wo man dann auch eben als Konsumentin, Konsument einigermaßen sicher sein kann, was man da kauft.
2050 werden schätzungsweise 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Wir gehen von 1 Million hier in Luxemburg aus. Wie ernähren wir die alle? Wir können nicht so weitermachen wie bis jetzt oder wie kann oder muss die Landwirtschaft, die Lebensmittelversorgung dann aussehen?
Also ganz wichtig mal vorauszuschicken ist, es kann nicht allein die Aufgabe der Landwirtschaft sein, das Problem zu lösen, sondern wir müssen vor allem jetzt wir sprechen vom globalen Norden, also die postindustriellen Länder, werden vor allem auch vom Ressourcenbedarf ein Stück weit weggehen müssen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir sozusagen gleichzeitig mit der Landwirtschaft auch Konsummuster verändern. Und das heißt ganz stark, wir müssen einfach weg von im globalen Norden von unserem sehr hohen Fleischkonsum insbesondere. Da müssen wir einfach ein Stück weit zurück. Wir wissen ja, wir müssen also zumindest ein Drittel weniger, besser die Hälfte weniger. Wenn wir ernährungsphysiologische Grundlagen berücksichtigen, dann sollten wir etwa auf ein Drittel des derzeitigen Niveaus zurück. Und das führt jetzt wieder zur Eingangsfrage zurück. Wir können dann schon Fleisch essen, aber einfach weniger und uns auch überlegen, wo kommt das her dann. Jetzt für die Landwirtschaft heißt es im Prinzip einfach bei der Intensität sich wirklich an den Standort anpassen, also zu versuchen, das, was die Standortbedingungen, also Bodenverhältnisse, Niederschlag etc., was das hergibt, das schon auszunutzen, das wäre schon sinnvoll, und das aber möglichst effizient zu machen, zu versuchen, eben diese Nährstoffkreisläufe wieder besser zu schließen, nicht nur sozusagen, wir sprechen von linearen Nährstoffkreisläufen, also es kommt von außen irgendwo Dünger her, sehr viel, und der verlässt aber dann zum Teil auch wiederum mit dem Wasser und dem Grundwasser den Betrieb, was ihm nicht sein soll.
Es heißt dann oft, ja, aber ohne Düngen und ohne dieses und jenes geht's nicht. Könnte Biolandbau oder nachhaltige Landwirtschaft alleine die Welt ernähren?
Also ich glaube, nur nachhaltige Landwirtschaft kann die Welt ernähren. Wir müssen ja ganz klar sagen, wir können es jetzt ja auch schon nicht. Also wir haben ja, die Frage der Ernährungssicherung ist ja ganz stark global eine Frage der Verteilung. Das heißt, wir verbrauchen ja viele Ressourcen, die uns eigentlich nicht zustehen, wenn ich das sozusagen aus moralischen Gründen sehe, weil wir es damit anderen einfach entziehen. Und es ist ja keine nachhaltige Form der Landbewirtschaftung, wenn wir sozusagen für jedes Hektar Land, das wir bei uns nutzen, dann noch etwa über Futtermittel irgendwo im Amazonas-Tiefland auch Land belegen, das vielleicht dort besser anderweitig eingesetzt wäre.
Wir haben hier in Luxemburg eine Kampagne, die heißt Regional-Saisonal. Ist regional immer besser als Bio?
Nö, also idealerweise für mich wäre es bio und regional.
Ja, oder, aber wenn ich wenn ich wählen kann, den Apfel aus Luxemburg oder den deutschen oder französischen Bio-Apfel, ja, oder aus Südtirol?
Also ich würde ja regional jetzt nicht an nationalstaatlichen Grenzen festmachen. Das ist eine Diskussion, die wir in Österreich als kleinem Land auch ganz stark haben. Also ich würde die Region dann sozusagen so als agrarökologische Region etwas größer sehen. Dann hätte ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wahrscheinlich mit Apfel dann aus Deutschland oder vielleicht auch Belgien oder wo in Luxemburg weniger ein Problem, wenn der vernünftig produziert wurde dort. Also mit dem Südtiroler Apfel hätte ich definitiv ein Problem. Und zwar einfach, weil einfach die Region relativ weit weg ist und weil dort ja Obst enorm intensiv produziert wird.
Saisonal, also das macht aber auf jeden Fall Sinn.
Das macht in jedem Fall Sinn, genau.
Was braucht es, damit ein Landwirtschaftsbetrieb auf Bio umstellt? Oft sind ja da doch viele, ja, viel Skepsis ist da.
Also es braucht einmal die Rahmenbedingungen, dass das gut gehen kann. Das heißt, das läuft häufig auch über irgendwie so eine Förderschiene. Ich muss es sozusagen Landwirten ermöglichen, dass sie wegkommen von einer sehr intensiven, vielleicht ökonomisch durchaus, also betriebswirtschaftlich günstigen Produktion. Die verdienen vielleicht in dieser Umstellungsphase auch weniger. Das heißt, es ist einmal so diese Frage Rahmenbedingungen, Unterstützung, das muss sozusagen fördernd sein. Und dann braucht es aber ganz wesentlich auch den Markt für die Produkte längerfristig, weil also Biolandwirtschaft, die längerfristig sozusagen nur am Fördertropf hängt, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen Marktbedingungen und wir brauchen die Bereitschaft und das Know-how der Landwirtinnen und Landwirte, das auch anzugehen. Das hängt dann mit Ausbildung zusammen, mit Zugang zu Beratungseinrichtungen etc. Also ich brauche ein ganzes Netzwerk, das dann sozusagen den einzelnen Betrieb da auch durchträgt.
Ja, und Bio braucht auch Kunden, ne? Inflation plagt die Leute, also da muss dann auch eingesetzt werden. Sie sind in Luxemburg auf Einladung der IBLA, dem Institut für Biologische Landwirtschaft an Agrarkultur hier in Luxemburg. Gestern war ein Impulsabend, wo es um Innovationen in der Landwirtschaft ging. Welche Innovationen wären das für ein gutes, zukünftiges Ernährungssystem?
Also es sind ein Stück weit genau die Innovationen, die wir jetzt schon ein bisschen angezogen haben. Also es wird in Zukunft darum gehen, mindestens gleich viel oder vielleicht eher mehr Lebensmittel zu erzeugen, mit weniger Einsatz an kritischen Ressourcen. Und kritische Ressourcen heißt einfach Land, das ist knapp, das wird knapper auch noch, weil es auch andere Landnutzungen gibt, wo es Ansprüche gibt drauf. Das ist Energie, also vor allem nicht erneuerbare Energie, von der wir einfach weg müssen ein Stück weit. Das sind auch dann die ganze Frage Pestizideinsatz, Düngemitteleinsatz. Und da werden wir weniger davon verwenden können und müssen gleichzeitig sozusagen sehr effizient mit dem umgehen. Da braucht es Innovationen, die können auch technologisch sein, und dann muss es aber Innovationen geben, die weit darüber hinausgehen, und Sie haben das schon angesprochen, es braucht die Frage Innovation, wie kommunizieren wir mit Konsumentinnen, wie holen wir die mit an Bord, also es braucht soziale Innovationen, wie ermögliche ich auch Bäuerinnen und Bauern, das auch zu tun und dabei nicht sozusagen arbeitsmäßig völlig überlastet zu sein und in den Burnout zu rutschen. Das sind reale, ganz reale Problemstellungen.
Heute fängt der Frühling an, wir wollen raus, wollen Blumen pflanzen oder auch Gemüse oder uns Hühner zulegen. Ist es eine gute, nachhaltige Idee, Hühner zu halten, wenn man den nötigen Garten hat?
Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Das ist etwas, was in Corona in vielen europäischen Ländern ganz stark aufgekommen ist. Hühner sind klein, können dann auch gut gehalten werden. Wenn man es richtig macht, geht es auch den Tieren sehr gut da drinnen. Und ich glaube, das ist auch ein sozusagen wieder eine Möglichkeit, die ja auch am Ibler unter anderem mit untersucht wird, wieder sozusagen diese Rückkoppelung von Menschen, die immer weniger wissen, wo ihr Essen herkommt, in sozusagen in Landwirtschaft, auch wenn das dann vielleicht gärtnerisch oder mit Kleintierhaltung erfolgt, wieder besser zu verstehen, was eigentlich diese ökologischen, diese agrarökologischen Konzepte sind, die wir brauchen hier.
Ja, und Gemüse auf dem Balkon, Hochbeet oder im Garten, genau. Natürlich ohne nicht jetzt massiv zu düngen.
Genau, in einem angepassten System, genau.
Das sagt Professor Werner Zollitsch, Experte für Nutztiere und Nachhaltigkeit. Danke, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Du weißt ja genau, Michael, auf was du aufpassen musst, wenn du die Hühner hast. Auf den Fuchs, mein lieber Junge. Ja, passt schon. Es ist immer ein bisschen viel kommen wie an der Schieferkonsole in den letzten 10 Minuten. Den ganzen Interview, den von der Matt, dem schönen Akzent, gleich auf radio.rtl.lu.